Der Mensch ist der größte Feind für die Natur, leider. Aber wäre es auch möglich, dass die Natur Feinde aufhält? Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die tausende Kilometer lange NATO-Außengrenze in Finnland, aber auch in Polen wieder stärker in den Fokus gerückt. Beide Länder, Finnland und Polen, haben jetzt die Idee, trockengelegte Moore wieder zu vernässen, auch zu Verteidigungszwecken. In den Grenzregionen Finnlands und Polens gibt es noch große Moorgebiete, die nur schwer zugänglich sind und zum Beispiel russischen Panzern das Vorankommen fast unmöglich machen würden. Die Natur und der Klimaschutz würden natürlich auch profitieren, denn lebendige, feuchte Moore speichern enorm viel Kohlendioxid. Die Wiederherstellung gesunder Moore ist ja auch für das Erreichen der EU-Klimaziele wichtig. Professor Gerald Jurasinski ist Moorforscher an der Universität Greifswald. Schönen guten Tag, Herr Jurasinski.
Guten Tag.
Große Moorflächen als Hindernis für feindliche Panzer. Ist das eine Schnapsidee oder irgendwie realistisch?
Das ist schon realistisch, weil es tatsächlich auch Berichte aus der Vergangenheit und auch aus der jüngeren Vergangenheit gibt, die genau das belegen, dass eben Moore als Hindernisse gelten bzw. fungieren. Und das gibt es wirklich schon aus Vorzeiten. Also zum Beispiel König Waldemar von Dänemark hat sich sehr beschwert, weil seine Soldaten in Mecklenburg-Vorpommern im Morast stecken geblieben sind. Und jetzt auch gibt es tatsächlich Berichte darüber, dass Moore tatsächlich Panzer auch versenkt haben.
Wie sieht das denn jetzt aus in den angesprochenen Regionen in Polen und auch in Finnland? Gibt es da noch größere Moorflächen oder auch eben Flächen, die man jetzt wieder vernässen könnte, die früher Moorgebiet waren?
Ja, es gibt beides. Also das ist auch eben ein Aufruf, beides zu tun. Also die noch intakten oder naturnahen Moorflächen als solche zu erhalten. Und auch dort wurden viele Moore wie bei uns entwässert. In Polen eher für die Landwirtschaft, in Finnland eher für die Forstwirtschaft. Und natürlich können entwässerte Moore sind dann nicht mehr ganz so gute Barrieren, weil wenn sie trockengelegt sind, natürlich die Passage deutlich besser funktioniert. Und wenn man die dann wieder vernässt, dann hat man wieder einen besseren Effekt. Und außerdem hat es auch gute Nebeneffekte, wie Sie ja in der Anmoderation schon erwähnt haben.
Wäre das denn aus Ihrer Sicht, jetzt sitzen Sie in Greifswald und nicht in Finnland oder Polen, aber Sie kennen sich da ja auch aus, ist das denn überhaupt großflächig so schnell jetzt möglich, diese Idee dann in die Tat umzusetzen?
Da spricht eigentlich im Grundsatz erstmal nichts dagegen und es ist auch nicht sehr kompliziert, Moore wieder zu vernässen, weil Entwässerung ist ein aktiver Prozess. Also da muss man ja auch Entwässerungsgräben oder Entwässerungsdrehenleitungen und so auch erhalten und pflegen. Mhm. Und das ist natürlich in der Großflächigkeit immer dann problematisch, weil es um Eigentum von Flächen geht und um administrative Dinge, die gemacht werden müssen. Technisch ist die Problematik nicht so groß, eher eben genehmigungstechnisch und umsetzungstechnisch. Aber Indonesien zum Beispiel hat gezeigt, wie man auch sehr schnell vorankommen kann mit der Wiedervernässung von Mooren. Die haben über 1 Million Hektar innerhalb von 3 Jahren wieder vernässt. Also die haben gezeigt, dass es theoretisch möglich ist.
Okay, würde man dann einfach die Entwässerungsgräben wieder zuschütten?
Genau, also Staue bauen, Entwässerungsgräben verschließen, gar nicht unbedingt komplett auf der ganzen Länge zuschütten, weil dann vielleicht auch der Transport des Wassers in das gesamte Gebiet eigentlich besser funktioniert, wenn die da sind. Aber natürlich an den Auslässen, wo dann das Wasser das Gebiet verlässt, muss man dann verschließen. Das ist unterschiedlich kompliziert je nach Gebiet und hat auch unterschiedlichen Einsatz dann an Maschinen, Bagger und dass man dann irgendwelche Deiche baut oder so. Aber im Grundsatz kann man davon ausgehen, dass so 2.000 bis 3.000 Euro pro Hektar das kostet. So eine Wiedervernässung, wobei der größte Preisanteil eigentlich tatsächlich dann Geländekauf ist und so, wenn man dann Eigentum rauskaufen muss, weil da die Landbewirtschaftung sozusagen entschädigt werden muss.
Aber wenn diese Besitzansprüche geklärt wären, wie lange würde sowas dauern?
Na, das ist interessant, weil das hängt davon ab, wie gut es gelingt, das Wasser zurückzuhalten. Das ist auch nicht in jedem Gebiet dann gleich gut möglich. Aber wenn das gut gelingt und ein anderer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung der passenden Vegetation, dann kann das in 5 bis 10 Jahren der Fall sein. Also so lange dauert das schon.
Okay, das wäre also nicht so, dass man in einem halben Jahr plötzlich großflächige, sumpfige, morastige Moorgebiete hätte, in denen das ein oder andere Militärgerät stecken bleiben würde?
Na doch. Also das Ding ist ja, das sind ja zwei Dinge, die man trennen muss vielleicht. Das eine ist, ist es dann wieder schlechter passierbar? Das geht sehr schnell. Die entsprechende Vegetationsentwicklung, das dauert ein bisschen länger, weil einfach Vegetation sich längerfristig entwickelt.
Das heißt, der positive Effekt für die Tier- und Pflanzenwelt, das bräuchte ein paar Jahre.
Genau, der braucht ein bisschen länger. Dann hängt es eher an, sag ich mal, so technischen Gegebenheiten, wie gut es einem gelingt, das Wasser zurückzuhalten. Und es gibt tatsächlich auch in Deutschland schöne Beispiele, zum Beispiel an der Peene, wo die Wiedervernässung eigentlich eher als Unfall passiert ist, weil Deiche gebrochen sind und da hat man sich dann entschieden, die nicht wieder zu reparieren. Da war der Deich gebrochen, da war das Gebiet nass.
Also so ein Moor, wenn es dann wieder intakt ist und lebendig in Anführungszeichen, da profitieren viele Tier- und Pflanzenarten, ja, aber auch das Klima. Wie würde sich denn, sagen wir mal jetzt Richtung NATO, Außengrenze, Finnland, auch Polen, wie würde sich denn da so eine großflächige, umfangreiche Wiedervernässung auf die CO2-Bilanz auswirken?
Ja, die würde sich sehr gut auswirken, weil wir haben bei entwässerten Mooren eben entsprechende Emissionen, die liegen im temperaten Mooren, das ist in Finnland ein bisschen weniger, weil das boreal ist, liegen die bei Grünlandnutzung zum Beispiel bei 30 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr. Das ist eine ganze Menge. Und wenn man die wieder vernässt, dann kommt man nicht auf Null, nicht sofort auf Null in der Gesamtbilanz, weil eben nicht nur CO2 eine Rolle spielt, sondern auch Methan. Aber man kommt sehr schnell auf 10 bis 5 Tonnen und da hat man halt eine Ersparnis von 20 bis 25 Tonnen CO2-Emissionen. Das Spannende ist aber, dass dieses Verhalten der Gase in der Atmosphäre sich unterscheidet von Methan und CO2. Also mit der Zeit wird der Effekt immer besser, weil einfach Methan in der Atmosphäre schnell abgebaut wird, CO2 akkumuliert und wenn dann eben keins mehr abgegeben wird, sondern aufgenommen wird, dann ändert sich über die Zeit der Effekt und die Moore werden immer besser sozusagen. Also der Einsparung ist gleich da und sehr schnell und dass dann sozusagen der komplette Klimaeffekt ins Negative schwingt, also eine Senke für die erwärmenden Gase, das dauert ein bisschen länger.
Sagt der Moorforscher Professor Gerald Jurasinski von der Universität Greifswald. Ich habe mit ihm über die Idee gesprochen, große Moorgebiete an den NATO-Außengrenzen als natürliche Barriere gegen zum Beispiel feindliche Panzer einzusetzen. Besten Dank fürs Gespräch, Herr Jurasinski.
Sehr gerne.